Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. So ein Bild hätte er gern wieder in die Welt geschickt. Und es wäre auch noch ein Rekord gewesen, wenn Novak Djokovic die Australian Open wieder gewonnen und damit 21 Grand-Slam-Titel geholt hätte. Doch diesmal gibt es keinen Sieg und erst recht keinen Triumph. Und zwar nicht, weil ein anderer den Serben geschlagen hätte, er selbst hat sich ins Aus manövriert. Und nun hat ihn der australische Staat höchstrichterlich bestätigt und also endgültig des Landes verwiesen. Über das Ende eines unrühmlichen Wettkampfs und wie aus einer persönlichen Affäre auch eine politische wurde, Sandra Razzo.
Kein Aufschlag mehr für Novak Djokovic. Nur Stunden nach der Urteilsverkündung verlässt der Tennisstar Australien. Der Traum von der Titelverteidigung dahin. Die Entscheidung der drei Richter einstimmig. Die Annullierung seines Visums war rechtens. Eine Begründung soll nachgereicht werden. Djokovic muss die Kosten des Verfahrens tragen. Fans hatten vor dem Gerichtsgebäude die Entscheidung im Livestream verfolgt. Kurz danach das Statement der Nummer 1 der Tenniswelt. Er sei extrem enttäuscht, aber er respektiere das Urteil des Gerichts. Es sei ihm unangenehm, dass sich zuletzt alles um seine Person gedreht habe. Seine Heimatstadt Belgrad muss die Nachricht aus Melbourne noch vor dem Sonntagsfrühstück verdauen. Der Tennisstar ist hier ein Held, überlebensgroß. Das Urteil kratzt auch am Nationalstolz. Australien sollte sich schämen. Das ist einfach nicht fair. Ich habe Mitleid mit Novak als Tennisspieler und als Mensch. Der Präsident spricht von Folter und wirft dem australischen Gericht politische Motive vor. Sie haben eine Hexenjagd gegen Novak Djokovic organisiert. Das Ganze war so unnötig, wenn man bedenkt, dass der Mann 9-mal die Australian Open gewonnen hat. Der Titelverteidiger ist nicht gegen Corona geimpft. Seine Ausnahmegenehmigung für eine Einreise war daher hier in Australien extrem umstritten. Es muss doch fair zugehen. Selbst 12-jährige Kinder mussten sich hier impfen lassen, um den Sport, den sie lieben, ausüben zu dürfen. Er ist für sie doch ein Held, zu dem sie aufschauen. Es muss fair bleiben. Und Premierminister Scott Morrison kommentiert: Ich begrüße die Entscheidung, die unsere Grenzen stark hält und Australier beschützt. Der Weltranglistenerste auf dem Weg nach Dubai. Die Hängepartie ist vorbei, aber am Ende haben viele dabei verloren.
Eine Lichtgestalt war Joe Biden ohnehin nie. Als er ins Amt eingeführt wurde, am Donnerstag vor einem Jahr, waren viele schon glücklich, dass er nicht Donald Trump war. Und doch, Biden hatte große Pläne. Er wollte das Land versöhnen und wieder gerechter machen. Nun ist ein Jahr später und mehr Schatten als Licht. Denn nicht nur seine eigene Partei, auch viele seiner Anhänger verlieren Geduld und Vertrauen in diesen Präsidenten. Verena Bünden und Claudia Buckenmeier.
Los Angeles, eine Hochburg der Demokraten. Doch nicht überall ist glamouröse Palmenidylle. Madeleine Merritt betreut eine Straße, in der sich Wohnungslose selbst organisieren. In dieser Zeltkolonie gelingt das ganz gut. Die Sozialarbeiterin aber will den großen Wandel. Wir leben in einem Land, wo Löhne gedrückt werden und Leute zu wenig zum Leben haben. Manche hier gehen jeden Tag zur Arbeit und können sich doch keine Wohnung leisten. Merritt gehört zum linken Flügel der Demokraten und hatte gehofft, dass Präsident Biden die USA zum modernen Sozialstaat umbaut. Stattdessen schmiert sie weiter ehrenamtlich Brote für Obdachlose. Die Hilfe aus Washington bleibt aus. Seit einem Jahr ist Joe Biden im Amt. Zu seinen Erfolgen gehören finanzielle Corona-Hilfen und ein historisches Infrastrukturpaket in Billionenhöhe. Sein gewaltiges Sozial- und Klimaschutzpaket aber scheitert bislang am Widerstand Einzelner in seiner eigenen Partei. Und schon drängt die Zeit. Bei den Kongresswahlen im Herbst könnte Biden die Parlamentsmehrheit verlieren und damit auch seine politische Gestaltungsmacht. Madeleine Merritt hatte auf radikalere Reformer wie den Parteilinken Bernie Sanders gehofft. Den moderaten Biden wählte sie nur widerwillig und fühlt sich jetzt bestätigt.
because he's always been much more of a
Biden war immer schon ein Plauderer, ein Händeschüttler, einer, der sagt, hey, lass uns einen Deal machen. Wir brauchen jetzt einen wirklich starken, mutigen Anführer. Leider sehe ich das nicht bei Biden. Biden, für Sie ist er bereits ein Verlierer. Ganz anders als Sanders, das Idol der idealistischen jungen Wilden. Ihn hätten Sie als Präsidenten sehen wollen. Für Bidens erstes Amtsjahr haben Sie vernichtende Kritik. Biden eiert rum, während Amerika brennt. Er ist nicht da. Für mich hat er quasi schon ausgecheckt. Biden bekommt nichts mehr mit. Ihm fehlt das Bewusstsein für Leute, die wirklich Hilfe brauchen. Der Zweckoptimismus vieler junger Wähler scheint aufgebraucht. Ihre Unterstützung dürfte Joe Biden verloren haben.
Und morgen nach den Tagesthemen um 22:35 können Sie hier im Ersten die ausführliche Reportage von Claudia Buckenmeier und Verena Bünden über Joe Bidens erstes Amtsjahr sehen, der getriebene Präsident. So groß wie in den USA mag die soziale Ungleichheit bei uns in Deutschland nicht sein. Und dennoch werden es auch bei uns immer mehr, die Arbeit und Wohnung verlieren und sich plötzlich auf der Straße wiederfinden. Und gerade jetzt brauchen die Menschen Hilfe, da nicht nur der Winter Frost und Kälte bringt, sondern das ewige Abstandhalten erst recht frieren lässt. Alexander Stenzel war an so einem Ort, der zumindest beim Nötigsten hilft, in einer Vesperkirche in Stuttgart.
Social Distancing kannten sie schon vor Corona. Obdachlose, Arbeitslose, Mittellose. Sie stehen am Rand der Gesellschaft, gemieden und ignoriert. Viele wollen sich nicht filmen lassen. Dass sie gar nicht so wenige sind, wird offensichtlich, wenn die Vesperkirche in Stuttgart Essen verteilt. Jeder zahlt, so viel er kann oder auch nichts. Matthias Kranz, 56 Jahre alt, ist seit 3 Jahren arbeitslos. Er legt 2 Cent hin. Reserven hat er fast keine mehr.
Ja, ich habe jetzt 20 Euro für den ganzen Monat. Ich muss da auskommen, egal wie. Keine Ahnung, wie ich das machen soll.
Essen muss draußen abgeholt werden wegen Corona. Wer sich impfen lassen will, darf in den Innenraum der Kirche. So wie Frank Stein, 75 Jahre alt. Seine Rente reiche gerade so zum Überleben. Armut mache einsam, sagt er. Aber Armut in Zeichen von Corona noch einsamer.
Der Kontakt fehlt halt. Man kennt die Leute nicht mehr so, wie sie waren oder wie sie sind.
Pfarrerin Gabriele Ehrmann sieht in der Einsamkeit eins der Hauptprobleme, weil sie wie ein Verstärker wirke. Deswegen sei die Seelsorge so wichtig.
Das Problem ist ja auch, wenn Sie immer mit sich allein die Dinge ausmachen, da werden die Probleme auch noch größer. Ne? Also das sind die psychischen Probleme, die uns allen zu schaffen machen und jemand, der natürlich in einer finanziell schwierigen Situation steht, noch die ganzen Dinge noch viel schwieriger erlebt.
Für Matthias Kranz ist die Perspektivlosigkeit besonders erdrückend.
Man lebt halt quasi nur von Hand in den Mund. Mehr ist es ja nicht.
Dass das gemeinsame Essen auch in diesem Jahr nicht stattfindet, bedauert Matthias Kranz sehr. Aber eine Mahlzeit to go sei zumindest ein Zeichen, dass die Bedürftigen nicht vergessen sind.
Und leider nimmt die Pandemie jetzt noch mal richtig Fahrt auf. Deutschland stehen nach Einschätzung von Gesundheitsminister Lauterbach schwere Wochen durch die Omikronwelle bevor. Der Nachrichtenüberblick mit Jens Riewer.
Lauterbach warnte in der Bild am Sonntag davor, sich in Sicherheit zu wiegen. Er rechne damit, dass die Klinikeinweisungen von Corona-Patienten wieder steigen. Die Krankenhäuser spüren bereits erste Auswirkungen auf den Normalstationen. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft Gast sagte der Augsburger Allgemeinen, es gebe eine Zunahme in manchen Regionen wie Bremen, Berlin, Hamburg und Schleswig-Holstein. Frankreich schließt künftig ungeimpfte Menschen von Gastronomie- und Kultureinrichtungen aus. Das Parlament in Paris hat am Abend ein entsprechendes Gesetz mit großer Mehrheit verabschiedet. Damit haben Menschen ohne Corona-Schutzimpfungen unter anderem keinen Zugang mehr zu Restaurants, Sportstadien und Theatern. Präsident Macron erhofft sich von den neuen Einschränkungen eine Eindämmung der Omikron-Variante. Im US-Bundesstaat Texas hat das FBI eine Geiselnahme in einer Synagoge gewaltsam beendet. Nach stundenlangen Verhandlungen drangen Bundespolizisten in das Gebäude in der Stadt Colleyville ein und befreiten 3 Menschen. Bei dem Einsatz sei der Geiselnehmer, ein 44 Jahre alter britischer Staatsbürger, erschossen worden, teilte die Polizei mit. US-Präsident Biden sprach Stunden später von einem terroristischen Akt. Das Motiv ist noch unklar. Unklare Lage im südpazifischen Inselstaat Tonga. Auch einen Tag nach dem Ausbruch eines Unterwasservulkans sind viele Kommunikationsverbindungen in die Region unterbrochen. Die Regierungschefin des Nachbarlands Neuseeland, Ardern, sprach von erheblichen Schäden. Das genaue Ausmaß sei unklar. Eine Tsunamiwelle hatte sich ausgebreitet. Noch an der Küste des mehr als 10.000 Kilometer entfernten Peru gab es Überschwemmungen.
Und damit kommen wir zu dem Sport, der sich nicht um den Tennisball dreht, nämlich zur Fußball-Bundesliga. Dort haben die Vierter in der Hinrunde ja so manchen Negativrekord gebrochen. Aber in der Rückrunde sind sie nun immerhin seit zwei Spielen ungeschlagen, Andreas Keckel.
Ja, das stimmt zwar, aber so wirklich hilfreich ist das jetzt auch nicht für die tapferen Vierter. Denn auch heute war es wieder nur ein Unentschieden, das für das abgeschlagene Schlusslicht der Liga rausgesprungen ist beim 2:2 in Bielefeld. Und auch die Arminen, die dürften heute einen eher unentspannten Feierabend verleben, denn auch die hängen weiter in der Abstiegszone fest und hatten, wenn man es genau nimmt, heute auch eine ganze Menge Glück, dass sie überhaupt diesen einen Punkt noch ergattert haben.
Der eingewechselte Gonzalo Castro sorgt 7 Minuten vor Schluss für den so wichtigen Ausgleich im Kampf um den Klassenerhalt. 3 Punkte waren gegen Fürth eigentlich fest eingeplant. Am Ende aber kommt die Arminia mit einem blauen Auge davon.
Die Moral ist immer da, aber wir müssen halt in den anderen Spielen oder in den nächsten Spielen versuchen, so ein Ding auch nach Hause zu fahren oder halt nicht wieder in den Rückschlag zu geraten.
Dabei erwischen die Gastgeber in Schwarz einen guten Start in die Partie. Krüger leitet den Ball direkt an Okugawa weiter. Der Mittelfeldmotor wird erst gar nicht angegriffen. Vorbei an Fürth Schlussmann, flach ins lange Eck. 1:0 nach nur 8 gespielten Minuten. Der 25-jährige Japaner mit Saisontreffer Nummer 8. Mit Abstand Bielefelds bester Torschütze. Greuther führt in den ersten 30 Minuten nicht gefährlich genug, dann aber mal Tillmann im Dribbling über die linke Seite abgeblockt. Kurz danach soll es besser klappen. Fürths Kapitän Branimir Gota mit einem Superpass auf Leveling und der rennt allen davon. Verteidiger Andrade kommt nicht ran. Jamie Leveling nutzt seinen Raum zum Ausgleich. Der freut sich zu Recht über seine Einzelaktion, da kann Bielefelds gesperrter Stürmer Fabian Klos gar nicht hinsehen. Nach der Pause führt mit einem weiten Ball nach vorne. Der erst gerade eingewechselte Willems bringt den Ball in den Strafraum und Seguin auf den ebenfalls gerade eingewechselten Harvard Nielsen. Tor! 66. Spielminute, führt, dreht das Spiel. Willems und Nielsen gerade mal 28 Sekunden im Spiel sorgen für die Führung. Aber dann Bielefeld in den letzten Minuten. Ein Abwehrversuch der Gäste landet beim eingewechselten Castro. Der steht völlig frei. 2:2, ein Traumtor des 34-Jährigen. Am Ende ein vielleicht doch wichtiger Punkt im Rennen um den Klassenerhalt, während es für Greuther Fürth mehr als ein Wunder braucht, um den Abstieg zu verhindern.
Irgendwie ist diese Saison doch weder Fisch noch Fleisch für die Frankfurter. Sehr viel höher eingeschätzt. Vorher dümpelt die Eintracht mittlerweile im Mittelfeld der Liga dahin. Auch heute nur ein 1:1 gegen die abstiegsbedrohten Augsburger. In einer Partie, in der kaum ein Leistungsunterschied zu erkennen war. In der aber auch so ziemlich alles drinsteckte, was Fußball so interessant macht. Und auch nach dem Schlusspfiff war in Augsburg noch lange nicht Schluss.
Es ist ein Spiel, das für Redebedarf sorgt. Augsburgs Trainer Markus Weinzierl sucht das Gespräch mit Schiedsrichter Sven Jablonski, genau wie sein Frankfurter Kollege Oliver Glasner. Die Gäste müssen nicht allzu lange warten auf dieses Gastgeschenk. Niklas Dorsch lädt mit seinem katastrophalen Fehlpass die Frankfurter quasi zum Torschießen ein. Schönen Dank, sagen die Hessen über Lindström, Boré und schließlich Daiki Kamada. Geht die Eintracht in Führung 0:1, 22. Minute. Zweites Saisontor für den Japaner. Es ist kein hochklassiges Spiel, aber eines, in dem einiges passiert. 3 Minuten später zum Beispiel Jesper Lindström lässt Reece Oxford ins Leere grätschen und zieht dann ein paar Zentimeter zu weit links. Dann folgt die erste Situation, die für Gesprächsbedarf sorgt. Augsburg greift an und Augsburg trifft, aber es ertönt auch ein Pfiff. Schiedsrichter Jablonski hat ein Foul gesehen. Er schaut sich das Ganze noch einmal an. Tikiri tritt Kamada auf den Fuß, Foul des Augsburgers, kein Elfmeter, alles korrekt. Augsburg in der Folge die aktivere Mannschaft. Und das wird belohnt. Iago, schöner Pass auf Michael Gregoritsch, kein Abseits und 1:1, Ausgleich, 38. Minute. Wie hat er den denn reingemacht? Spitzer kann ein Winkel ja nicht sein. Schlitzohrig macht er das, der Österreicher. Es ist sein 4. Saisontor. kurz vor der Halbzeitpause. Dann die nächste Szene, über die danach geredet wurde. Handelfmeter, ja oder nein? Lindström fällt der Ball auf den Oberarm. Wieder schaut sich Jablonski das noch einmal an. Und wieder entscheidet er nicht auf Strafstoß.
Meiner Meinung nach in der 45. Minute ein klarer Elfmeter. Und das Spielglück war heute nicht auf unserer Seite, beziehungsweise in der Situation nicht. Wenn du den Elfmeter bekommst, gehst du in Führung und so auch in die Halbzeit. Das hätte uns gut getan.
Deutlich ruhiger geht's nach der Pause weiter. Keine weiteren Aufregerszenen mehr. Kurz vor Schluss haben beide Mannschaften noch große Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Lindström auf der einen und Florian Niederlechner auf der anderen Seite. Beide bleiben an den Torhütern hängen. Und so endet dieses Spiel 1:1 und mit ein paar mehr oder weniger netten Dialogen.
Ja, und wir schauen auf die Tabelle nach dem 19. Spieltag. Die Bayern weiter ganz oben mit 6 Punkten Vorsprung auf Dortmund, dahinter Leverkusen, Hoffenheim und Union Berlin. Frankfurt jetzt auf Rang 8. Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit Mainz, gefolgt von Bochum. Wolfsburg ist 14. vor Augsburg. Bielefeld auf dem Relegationsrang. Die direkten Abstiegsplätze belegen Stuttgart und Kräuter Fürth. Es war zwar nicht so deutlich, wie viele sich das vorher ausgemalt hatten, aber dafür stand unterm Strich der zweite Sieg für die deutschen Handballer bei der Europameisterschaft. Gegen Österreich gewann die junge, neu zusammengestellte Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason, die vorzeitig die Hauptrunde erreicht hat, mit 34:29.
Am Ende hatte Bundestrainer Alfred Gislason allen Grund zum Strahlen. Zweiter Sieg im zweiten Spiel. Vor allem dank einer guten Torhüterleistung von EM-Debütant Till Klimke mit 12 Paraden und einer deutlichen Steigerung in der zweiten Halbzeit. Vor 2000 Zuschauern in Bratislava drehten die deutschen Handballer einen 15:16 Pausenrückstand mit zum Teil spektakulären Toren mit diesem Kempertrick von Christoph Steinert. Ohne den gestern Corona-positiv getesteten Julius Kühn ragte vor allem Timo Kastening mit 9 Toren heraus, sicherte den am Ende klaren 34:29 Erfolg. Am Dienstag geht es gegen Polen im letzten Vorrundenspiel nun um den Gruppensieg.
Pünktlich zur olympischen Herausforderung in knapp 3 Wochen kommt Karl Geiger immer besser in Form. Beim Weltcup-Skispringen im polnischen Zakopane belegte der Skiflug-Weltmeister Rang 2 hinter dem Norweger Marius Lindvik. Es war Geigers 7. Podestplatzierung in diesem Winter. Und auch Deutschlands Bobfrauen sind in Olympiaform. Beim Weltcup-Finale in St. Moritz räumten sie gleich mal den kompletten Medaillensatz ab.
Es war ein überraschender Erfolg für Kim Kalicki links und Anschieberin Lisa Buckwitz. Nach dem ersten Lauf lag die Pilotin aus Wiesbaden noch auf Rang 3. Dank Bestzeit im Finaldurchgang gelang noch die Fahrt nach ganz vorn. Insgesamt war es ein deutscher Dreifacherfolg. Auf Platz 2 kam der Bob von Mariama Jamanka vor Laura Nolte. Da dies ein kombinierter Wettbewerb aus Weltcup und Europameisterschaft war, ging EM-Gold ebenfalls an Kalicki und Buckwitz.
Und noch schnell zu Carsten Schwanke. Du hast gestern über den Vulkanausbruch in der Südsee berichtet und wir haben es auch gerade in den Nachrichten gesehen. Welche Auswirkungen könnte so ein Ausbruch auf das weltweite Klima haben?
Dieser Vulkan könnte die Erde für 1 bis 2 Jahre weltweit abkühlen. Mit großem könnte. Das hängt von 2 Faktoren ab. Nämlich wie hoch fliegt die Aschewolke und wie viel Schwefeldioxid wird ausgestoßen. Die Wettersatelliten, die messen von solchen Wolken ja zum Beispiel die Oberflächentemperatur. Und bei dieser Aschewolke wurde gestern eine Temperatur von minus 30 bis minus 40 Grad gemessen. Das ist für die höhere Atmosphäre ziemlich warm. Man muss aber wissen, oberhalb von 20 Kilometern erwärmt sich die Atmosphäre wieder in der Stratosphäre und deshalb können wir rückschließen, dass diese Wolke mehr als 30 Kilometer hochgeflogen ist. Also hoch genug, damit sich der ganze Dreck weltweit verbreiten kann. Zweiter Punkt, Schwefeldioxid. Bis jetzt, auch von Satelliten gemessen, kamen dort 400 Kilotonnen, 400.000 Tonnen heraus. Nur mal zum Vergleich, der letzte große Vulkanausbruch, der Pinatubo 1991, der die Erde für 2 Jahre abgekühlt hat, der brachte es auf 20.000 Kilotonnen. Deshalb gehen wir davon aus, dass es hier, Stand heute, nicht zu einer großen Abkühlung kommen wird. Zu unserem Wetter weiterhin viele Wolken. Morgen mit Sturmböen im Nordosten kommen Regenschauer heran, die vor allem dann tagsüber sich so in der Mitte bis zu den Mittelgebirgen ausbreiten. Nur noch in den höheren Lagen fällt etwas Schnee, denn es wird ein bisschen wärmer. Die Temperaturen nachts fast überall frostfrei. Tagsüber verbreitet Werte zwischen 3 und 9 Grad plus. Mit vielen Wolken, grau und grau, geht's dann auch weiter. Am Dienstag weitestgehend trocken. Am Mittwochnachmittag kommen aus Norden neue Regenschauer. Und nach denen wird es dann ab Donnerstag vorübergehend kälter.
Herzlichen Dank, Carsten Schwanke. Jetzt empfehle ich Ihnen, wie immer an dieser Stelle, das Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Heute unter anderem mit Südkoreas Popkultur und Michelle Welbecks neuem Roman. Morgen begrüßt Sie hier an dieser Stelle in den Tagesthemen Ingo Zamperoni und wir wünschen ihm und Ihnen einen guten Start in die Woche. Wiedersehen.